Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass du da bist. Und herzlich willkommen zu unserem dritten Teil unserer Predigtserie Wortschatz. Und heute wird es darum gehen, wie wir diesen Wortschatz bergen können. Wir haben ja die ersten beiden Teile sehr viel darüber betrachtet, was die Bibel eigentlich in sich ist, was sie für einen Anspruch hat und dass sie wirklich Gottes Wort ist, dass sie so zuverlässig überliefert ist, dass sie uns irgendwie deutlich macht, das ist nicht irgendwie nur ein Ratgeber unter vielen, sondern sie will eine viel größere Rolle in unserem Leben spielen. Und trotzdem kennt das jeder, egal wie viel du jetzt mit der Bibel zu tun hast oder ob du jetzt viel oder wenig zu tun hast, wir kommen alle irgendwie ständig an so einen Punkt, wo wir sagen, wie ist denn das jetzt zu verstehen? Und ich wette, das kennt jeder von euch. Wenn ihr schon mal ernsthaft und ehrlich in die Bibel reinschaut, dann werdet ihr merken, da kommt man an viele Punkte, wie soll ich die denn jetzt verstehen? Und heute wird es genau darum gehen, und ich merke in unserer Gesellschaft, dass das immer mehr so ein bisschen auseinanderdividiert. Viele sagen ja, okay, da sind so viele Sachen schwer zu verstehen in der Bibel, dann legen wir sie einfach weg und machen nur mal so einen Ratgeber da draus. Ja, also wenn wir die eine oder andere Stelle verstehen, dann ist gut und dann reicht das irgendwie auch. Und ich glaube, da ist ein großes Problem, weil dann ist es ja nicht mehr Gott, der uns sein Wort gibt, sondern wir entscheiden, was wir daraus nehmen. Also wir sagen im Prinzip, was uns interessiert und nicht mehr Gott sagt etwas über unser Leben. Das heißt, wir sind davon völlig überzeugt, dass wir die ganze Bibel brauchen und sie im Ganzen zu verstehen müssen, lernen müssen. Und dann gibt es aber die andere Seite in der Gesellschaft, die irgendwie sagen, wir sind die bibeltreuen Christen. Und dann entwickeln sich so viele, dann werden irgendeine Bibelstelle so eng ausgelegt und ohne den Gesamtzusammenhang zu sehen und dann entwickeln sich ganz merkwürdige Theologien. Und deswegen gibt es auch ganz viele verschiedene Christenströmungen. Und heute wird es darum gehen, gibt es denn irgendwie eine vernünftige, eine sinnvolle Herangehensweise, um die Bibel so zu verstehen, wie sie verstanden werden möchte? Und das möchte ich heute tatsächlich nicht mit Kriterien irgendwie versuchen mit euch, die ich mir ausgedacht habe, sondern die ich versuche zu ziehen, wie die Bibel selber mit sich umgeht. Und das ist total spannend. In den letzten Monaten hat mich das Thema ganz viel beschäftigt, weil es ständig diese Diskussion in der Christenheit gibt und ich ja sehr viel rumkomme auch. Du siehst das falsch, du siehst das falsch, ich sehe das richtig und man irgendwie keine vernünftigen Kriterien hat, wie man jetzt mit der Bibel umgeht. Und ich versuche, die heute zu entwickeln. Es wird also sehr spannend für euch und ich hoffe, ihr könnt da gut mitkommen. Als erstes möchte ich mit euch einen Bibeltext anschauen und wir machen jetzt gleich einen Test, eine Aufgabe. Ich habe ja Lehramt studiert, wie manche wissen. Und ich möchte gleich von euch wissen, was denn Thema dieses Textes ist. Ja, und ich lese den einfach mal vor. Der steht in Hebräer 10, Vers 19. Und ihr könnt gerne mit aufschlagen, auch in eurer Bibel, damit ihr das dann vielleicht besser sehen könnt. Und dann möchte ich einfach mal von euch wissen, in diesem Bibelabschnitt, was steckt denn oder was steckt da drin? Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ich habe es jetzt ganz bewusst ganz schnell vorgelesen und jetzt möchte ich von euch wissen, einmal bitte die Maske aufziehen und einfach reinrufen, was jetzt euer erster Gedanke, also nicht lange nachdenken, sondern erster Gedanke, was ist Thema des Textes? Außer die das schon mal mit mir gemacht haben, diese Aufgabe, die müssen sich zurückhalten. Einfach mal loslegen, ja. Ja, wir können direkt in das Heiligtum gehen. Noch weitere Ideen. Was war so euer erster Gedanke? Bitte? Kontinuität? Reines Gewissens? Oder reines Gewissen? Sich versammeln ist wichtig. Gott ist treu. Mensch! Gibt viele Ideen, ja. Vielen Dank, dass ihr euch so spontan beteiligt habt. Ich habe mal über diesen Text gepredigt und den Inhalt total verfehlt. Und deswegen gebe ich dieses Beispiel, weil mir das ganz wichtig ist. Wir legen sehr gerne unsere Gedanken ganz schnell hier rein. Ich meine nicht euch, eure Beispiele waren fast alle, glaube ich, ziemlich treffend, aber ich meinte mich. Ich habe darüber gepredigt und ich wollte gar nicht richtig den Inhalt erkennen, sondern ich wollte etwas sagen und habe mir einen Text gesucht. Ja, vielleicht kennt ihr dieses Problem, vielleicht auch nicht, dann ist gut. Und wenn wir uns jetzt diesen Text genauer anschauen, wenn wir uns die Mühe machen, es wird in dieser und in der nächsten Predigt darum gehen, dann werden wir merken, dass der Text in sich eine Struktur hat, dass er ausgelegt werden möchte, wie er auch geschrieben ist, ja, und nicht, was unser erster Gedanke ist oder was wir gerne reinlegen würden. Wenn wir uns das anschauen, ist es eigentlich relativ simpel. Wenn du den Unterschied zwischen Haupt- und Nebensatz kennst, dann ist es schon alles passiert. Ich habe hier die Hauptsätze vorgerückt, so lasst uns und lasst uns markiert, weil wir merken, oh, da ist so eine Struktur drin irgendwie, ja. Und wenn wir dann noch mal ein bisschen genauer schauen und schauen, was sind denn diese einzelnen Hauptsätze, dann sehen wir hier, Glauben, Hoffnung, Liebe. Wem ist das eben gerade schon aufgefallen? Außer der das schon kennt mit mir, diesen Test. Seht ihr, das ist genau das, was die Bibel möchte, dass wir sie richtig intensiv auslegen, wie sie verstanden werden möchte. Und das ist ein Prozess, den ich auch über die letzten Jahre durchgehen musste und immer mehr durchgegangen bin und weswegen wir auch Hauskreise bei uns haben, weil wir uns wünschen, dass wir nicht einfach sagen, ja, das nehme ich aus der Bibel und das nehme ich nicht, ja, das ist für mich relevant, das nicht. Und dann gucke ich mal, wie ich lebe. Dann lebt ja jeder willkürlich und das ist nicht mehr Gottes Wort, sondern dann eben, wie ich das rauspicke, was ich möchte. Nein, wir wollen versuchen, Gottes Wort zu verstehen, wie Gott es uns offenbart hat. Und das ist heute das Thema. Und ich möchte ich muss ein paar Grundsatzregeln festlegen oder ein paar Grundsatzpunkte mit euch besprechen. Und das Erste und Wichtigste ist wirklich, und ich wünsche mir, dass wir das tief verinnerlichen heute Morgen, dass wir alle geprägt sind. Punkt. Wir sind alle geprägt. Wir lesen alle die Bibel mit einer Brille und einem Filter. Und ich gebe euch nochmal ein Beispiel. Klassischer Vers, der in unserer Brüderbewegung, von der wir ja kommen, so wichtige Rolle gespielt hat und so wörtlich genommen wird und so wichtig zentral ist, zum Beispiel kam das gerade auch in einem Gebet vor, steht in Matthäus 18, Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten in ihrer Mitte. Viele von euch hören die nicht zum ersten Mal. Jetzt passiert aber Folgendes. Wir alle gucken sehr selektiv auf die Bibel und ich gebe euch ein Beispiel, nämlich in den zwei Versen davor. Weiß jemand jetzt auswendig von euch, was da steht? Ich hätte es auch nicht gewusst. Aber jetzt lese ich etwas vor, was genau in diesem Kontext steht, also in dem Zusammenhang. Und zwar steht da, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Also sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, in irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Oh, Also das nehmen wir total wörtlich und hier kommen wir ins Schlingern. Also ich jedenfalls, vielleicht ihr nicht. Aber ich denke so, was hat das jetzt, wie ist das jetzt heute noch zu verstehen? Und wir merken, wir legen selektiv aus. Also ich löse diese Problematik heute nicht auf, tut mir leid. Also ich werde das jetzt wieder wegtun, gleich das Beispiel. Ich will euch nämlich nur eine Sache damit deutlich machen. Das hier nehmen wir wörtlich und das hier, oh, das gilt vielleicht nur direkt den Jüngern. Gilt das wirklich zu uns? Wie ist das zu verstehen? Wir sind verwirrt und dann gibt es die einen oder anderen, die das so oder so nehmen. Und ich gebe euch noch ein Beispiel, woran deutlich wird, dass wir die Bibel selektiv lesen. Das heißt, das eine nehmen wir irgendwie stärker für uns in Anspruch und das andere nicht. Ich gebe euch noch ein Beispiel aus meiner Bibelschulzeit. Und zwar, könnt ihr mich erkennen? Das war 2008, da habe ich Andi kennengelernt. Da vorne ist Andi, ja? Ich hatte auch noch so ein hochheiliges T-Shirt an, da steht Herr der Dinge, Jesus Christus, in dieser Herr der Ringe-Schrift. Ne? Also ich kam zur Bibelschule mit der völligen Überzeugung, ich bin bibeltreu, ich weiß es, ich weiß vieles, ich habe schon auf Konferenzen mitdiskutiert und ich habe viel gelernt und ich komme aus der Brüdergemeinde, ich habe es drauf. Das habe ich zwar nicht so direkt gesagt oder so, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen in mir drin war, so ein Stück Nase höher war auf jeden Fall zu finden. Naja, und dann war ich auf der Bibelschule und dann plötzlich stolperte ich über so einen Vers, da wusste ich gar nicht, dass der in der Bibel steht. Ich hatte immer gelernt, die Sprachenrede, das hat aufgehört. So, ne? Gibt es ja auch im Bibelvers in 1. Korinther 13, aber dann plötzlich kommt hier 1. Korinther 14, 5, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Und ich dachte, Moment, der steht in der Bibel, kann nicht sein. Ne? Kennst du auch solche Momente, wo du sagst, das kann gar nicht sein, dass das hier drin steht, das passt nicht zu meiner Theologie, also zu meinem Systemdenken. Und auch dieses Beispiel werde ich heute nicht aus, legen und auch nicht auflösen. Und ich weiß, dass es beides aus dem Kontext gerissen ist, ist hier enorm. Und ich habe auch mittlerweile meine Einstellung dazu, die versucht, alle Bibelstellen damit in Zusammenhang zu setzen. Aber am Anfang war ich so, nee, das kann gar nicht sein. Und kennt ihr solche Momente? Und das ist der Punkt. Egal wie alt oder wie jung wir sind, wir müssen uns heute darauf einlassen, dass wir die Bibel wirklich versuchen, in dem Gesamten zu verstehen und auch Bibelstellen, die uns erst nicht passen, stehen zu lassen. Und heute werden wir uns dann mal anschauen, wie wir die vielleicht alle verstehen können. Auch wenn es nicht alle Beispiele geben wird heute. Dann zweitens, wir neigen zu Vorurteilen und Pauschalisierungen. Das ist mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe gehört, in unserer Gemeinde gibt es so die ein oder anderen, die sagen, ja, die jungen Leute, die beachten gar nicht mehr die Bibel als Gottes Wort. Die werden immer liberaler und legen das ein nach dem anderen weg. Das ist falsch, das stimmt nicht. Seitdem ich in dieser Gemeinde bin, da sind wir so am Ringen, um das Wort Gottes wirklich ernsthaft und ehrlich zu verstehen und als Autorität über unser Leben sprechen zu lassen, dass das nicht stimmt. Aber die Vorurteile gehen auch manchmal in die andere Richtung. Ja, die Alten, die sind ja so stur, die haben ihre Meinung fest, mit denen kann man gar nicht mehr reden. Das stimmt auch nicht. Also lasst uns diese Vorurteile, diese Pauschalisierungen ablegen und miteinander ins Gespräch kommen und da in Demut aufeinander zugehen. Das dritte ist, die Bibel muss ausgelegt werden. Es gibt ja manche, die sagen, nein, die Bibel ist ganz einfach zu verstehen, ich brauche da gar nichts auslegen. Also bitte, das ist arrogant und falsch. Also wenn ich jetzt lese aus Matthäus 5, Vers 29, wenn Jesus sagt, und Jesus hat ja die Autorität wirklich über unser Leben und sagt, wenn aber eins dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es raus, dann hätten wir alle keine Augen mehr. Wir müssten auch noch ein paar andere Sachen ausreißen, wenn wir ehrlich sind. Und Petrus hat ja auch gesündigt danach noch. Hat er dann keine Augen mehr gehabt? Und wir alle sagen, ach Markus, ist doch klar, die Bibelstelle ist doch leicht zu verstehen. Ja, was wir in dem Moment machen, ist, wir sagen, es ist bildlich zu verstehen. Es ist eine Metapher, es ist eine Übertreibung. Eine Übertreibung gibt es durchaus häufiger in der Bibel als bewusstes Stilmittel. Aber es ist schon eine Auslegung. Also wir legen die Bibel aus. Wir müssen also ernsthaft und ehrlich sein. Wir alle legen die Bibel aus und müssen auch lernen, wie man es tun kann. Und der vierte Punkt ist auch ganz spannend. Und zwar Bibeltreue. Was bedeutet Bibeltreue? Bibeltreue ist ein Kernding, was uns ausmacht. Also es steht in unserem Kernsatz, das Christusforum Kiel ist eine bibeltreue, überkonfessionelle Freikirche am Puls der Zeit. Das ist das, was man kurz gesagt über uns wissen muss. Und da steht bibeltreu drin. Und letztens hat mich ein Pastor aus einer anderen Gemeinde hier in Kiel gefragt, ja, was wollt ihr denn damit sagen, dass ihr bibeltreu seid? Und wir hatten da so in der Allianz eine Diskussion darüber und das war total spannend. Und ich sagte, bibeltreu ist nicht meine Lehre. Bibeltreu ist eine demütige Herangehensweise an Gottes Wort. Wir nehmen Gottes Wort nicht wörtlich, also wir reißen uns nicht die Augen aus, sondern wir nehmen es ernst. Bibeltreu heißt, die Bibel als Autorität zu nehmen und zu sagen, auch wenn ich manches nicht verstehe, ich lasse das erstmal stehen und ich nehme die Bibel ernst, aber das heißt nicht, dass wir sie wörtlich nehmen. Das ist ein großer Unterschied und den werde ich auch im Laufe der Predigt noch weiter mit euch anschauen. Wir möchten sie verstehen, wie die Bibel verstanden werden möchte. Also wir legen nicht einfach schnell unsere Gedanken rein und sagen, ja, das verstehe ich mal so und so, sondern wir versuchen wirklich akribisch da reinzugehen und das als Gottes Wort auf unser Leben zu wirken. Das bedeutet Bibeltreue. Es bedeutet nicht eine bestimmte Lehre. Es bedeutet eine Herangehensweise an Gottes Wort. Und was ich auch erlebe in unserer Zeit, wir brauchen unbedingt Auslegungsprinzipien. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Manche, die auch vielleicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, werden so ein bisschen geprägt, ja, in der Bibel ist alles ganz einfach zu verstehen und dann irgendwann werden sie hinterfragt, dann fangen sie an zu studieren und so und dann werden ihnen Dinge entgegenkonfrontiert mit irgendwelchen Bibelstellen, wo man dann nun so ins Schlingern kommt. Und dann kommt man so ins Grundsatzzweifeln. Wieso? Ich habe doch gelernt, es ist immer alles ganz einfach zu verstehen. Und dann kommt häufig diese Reaktion, ja, dann weiß ich auch gar nicht mehr, was richtig ist. Und dann verzweifelt man so daran und legt es einfach weg und sagt, das ist too much für mich, das kriege ich nicht unter einen Hut irgendwie und wie soll ich das verstehen? Und dann verzweifelt man dran. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig und so spannend, sich darüber zu unterhalten, wie die Bibel sich auch selbst auslegt und wie wir das auf lautere Art und Weise tun können. Also mein Ziel ist heute, dich zu ermutigen, die Bibel wirklich ernst zu nehmen und komplett mal miteinander zu vergleichen und auszulegen und zu verstehen und zu erleben, wie dann Dinge in deinem und meinem Leben so wertvoll werden, weil wir die Bibel ernst nehmen und weil wir nicht nur einfach so den einen oder anderen Vers nehmen. Und mein zweites Ziel ist, dass wir ein demütiges Gesprächsverhalten untereinander, auch unter Christen, bekommen, wenn es um verschiedene Ergebnisse meiner Auslegung geht. Wir fangen an mit einem Beispiel. Ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich noch nie so in einer Predigt jetzt letztens oder sowas gehört. Es ist so witzig oder so spannend, wie die Bibel sich selbst auslegt. Ein Beispiel aus dem zweiten Buch Mose und dem fünften Buch Mose. Und daran möchte ich euch deutlich oder uns deutlich machen, wie die Bibel sich selbst auslegt. In 2. Mose 23, Vers 4, das Volk Israel war so in der Wüste unterwegs, Wüstenwanderung, hat die Gesetze bekommen. Vielleicht hast du in 2. Mose 20 schon mal die 10 Gebote gelesen. Und dann geht es natürlich noch weiter, die sind ja nur so diese Oberkategorien und dann gibt es noch Einzelregeln. Und dann gibt es hier so eine Einzelregel: Wenn du das Rind deines Feindes in Vers 4 oder seines Esels umherirrend antriffst, sollst du ihn auf jeden Fall das zurückbringen. Das Volk Israel lagerte da so zusammen um die Stiftshütte herum und da waren die Wege jetzt nicht so weit entfernt. Jetzt war das Problem, als sie im Land Kanaan angekommen waren und sich mehr und mehr verstreuten und jeder so seinen Bereich bekam als Sippe, da wird das Gesetz etwas umgeändert. Und jetzt passiert Folgendes, in 5. Mose 22, Vers 1 steht: Nicht darfst du zusehen, wie das Rind deines Bruders oder sein Schaf umherirrt und dich ihnen entziehen. Du sollst sie deinem Bruder unbedingt zurückbringen. Wenn aber dein Bruder nicht nahe bei dir wohnt oder du ihn nicht kennst, dann sollst du es in dein Haus aufnehmen und es soll bei dir sein, bis dein Bruder es sucht. Dann gib es ihm zurück. Und ebenso sollst du es mit seinem Esel machen, ebenso sollst du es mit seinem Gewand machen und ebenso sollst du es mit dem Verlorenen deines Bruders machen, das ihm verloren geht und das du findest. Du kannst dich dem nicht entziehen. Du darfst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf den Weg fallen und dich entziehen. Du sollst sie unbedingt mit ihm aufrichten. Naja, das Problem war jetzt eben, wenn du einen Esel, wenn du das Rind oder das Schaf gefunden hast oder auch irgendwas anderes, dann war natürlich der Weg deutlich weiter jetzt, ja. Also Israel, glaube ich, so groß wie Hessen oder so, ne. Da ist man jetzt nicht mal kurz hingegangen und hat den Esel dann den ganzen Weg zu seinem Bruder zurückgebracht, ohne dass man ihn auch gar nicht mehr kannte und nicht mehr wusste, wo der jetzt herkam. Also sagt Mose hier in dem fünften Buch, ja Leute, es geht doch um das Prinzip. Also du darfst das nicht einfach behalten, kannst sagen, ein Rind für mich, hat sich wohl verlaufen. Ne? Also es geht um das Prinzip dahinter. Aber du kannst es natürlich nicht zurückbringen, wenn du gar nicht weißt, wohin. Also darum ging es ja bei dem ursprünglichen Gesetz gar nicht, obwohl es da steht. Also wörtlich steht hier, bring es zurück, unbedingt. Und jetzt steht aber hier in 5. Mose, naja gut, es gibt Situationen, da kannst du es nicht direkt zurückbringen, da musst du es erstmal behalten. Ist ja logisch. Also die Bibel möchte, dass wir nachdenken, liebe Geschwister, dass wir nachdenken. Dass wir denken, was ist der Ursprungssinn, dieses Ursprungsprinzip hinter dem Gesetz. Die Anwendung bleibt gleich. Die Anwendung wird anders, aber das Prinzip bleibt gleich. Das Prinzip heißt, gib es demjenigen zurück und leih es nicht auf Dauer. Also wem ich noch Bücher schulde, ich muss euch das mal zurückgeben. Auf jeden Fall, es geht darum, dass man das dann anders anwendet. Und übrigens, hier steht auch extra nochmal, weil die Menschen, so wie wir heute, genauso tickten und sagten, ja Moment, wenn jetzt hier nur Esel oder Rind steht, ja ein Schaf, das bringe ich aber jetzt nicht zurück. Kennt ihr dieses typisch wörtliche Auslegen des Gesetzes? Haben wir heute auch überall in Deutschland. Ne? Ja, aber wenn die Regel nicht genau so drin steht, dann habe ich ein Schlupfloch. Ja, und das ist doch Quatsch. Also deswegen bäumt sich unser Gesetzesbuch sowas von dicke auf, weil da jeder Paragraph drin steht. Du wirst kirre, auch bei den Verordnungen von Corona, wenn das nicht genau so und so. Wir kennen das, ja. Wir wollen genau wissen, was wir zu tun haben. Aber so ist die Bibel nicht aufgebaut. Wenn jetzt hier Rind und Esel steht, meint das übrigens auch alle anderen Sachen. Und das sagt hier 5. Mose, meint auch alles andere, ist doch logisch. Das Prinzip, darum geht es. Sinnvoll auszulegen heißt, den Sinn voll auszulegen. Es geht um den Sinn und deswegen das nur als Beispiel. Ich glaube, dieses Beispiel überbringe ich mal, obwohl es eigentlich auch witzig wäre. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Sinnvoll auslegen heißt, den Sinn voll auszulegen. Und das erleben wir übrigens auch bei Jesus und Paulus. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen mehr Richtung die Art, wie Jesus ausgelegt hat, bewegen. Und zwar ein Beispiel nochmal von Paulus, was ich auch genial finde. Paulus zitiert ein Gesetz auch aus 5. Mose 25, Vers 5 und sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Typische Reaktion von uns Menschen, naja, dann dann spanne ich halt einen Esel ein, der ist langsamer, aber den muss ich nämlich zu fressen geben. Das ist ja Quatsch, ne? Also das, es geht wieder um das Prinzip, um das Prinzip hinter dem Gesetz. Und dann sagt Paulus sogar und erweitert das Ganze sogar und führt es auf so eine abstrakte Ebene und sagt, denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist es Gott etwa um den Ochsen besorgt? Erst im Moment dachte ich, wieso steht doch da? Ja, geht schon um den Ochsen. Es geht um den Ochsen. Und dann, wenn wir jetzt die Verse weiterlesen, habe ich jetzt nicht mit ihr auf die Folie genommen, aber könnt ihr lesen, dann werdet ihr sehen, Paulus sagt, es geht Gott um ein Grundsatzprinzip. Wer arbeitet in Gemeinde, der hat auch verdient, davon etwas zu seinem Leben zu bekommen. Er kann nicht die ganze Zeit in der Gemeinde oder fürs Reich Gottes schuften und er kriegt davon gar nichts und kann davon nicht leben. Paulus sagt, es geht doch um ein Prinzip, nicht nur um den Ochsen. So legt Paulus aus. Und deswegen ist es für uns so wichtig zu verstehen, dass wir versuchen, hinter den Sinn und das Prinzip, das göttliche Prinzip zu kommen. Dann legen wir ernsthaft das aus, was Gott schon immer wollte mit dem, was er schreibt. Und jetzt gehen wir rein in so ein paar spannende Themen, wo wir an den Pharisäern erleben werden. Ihr merkt wieder, ich habe Tabellen, ich liebe Tabellen, wisst ihr ja. Wir werden sehen, dass die Pharisäer auch unlauter ausgelegt haben, weil sie ausgelegt haben, wie sie wollten. Entweder sie haben es bewusst enger ausgelegt, weil es ihnen gepasst hat, die Leute schön einzugrenzen, oder es gibt auch die andere Seite, haben sie liberaler ausgelegt. Und das werden wir gleich sehen. Bei dem Thema Gewalt haben sie liberaler ausgelegt, liberal worttreu. Und bei dem Thema Sabbat haben sie eng worttreu ausgelegt. Und da kommt dieses Typische, was mir auch häufig gesagt wird, aber das steht doch da. Immer dieser Satz, wenn das schon so anfängt, ne? Das steht doch da. Haben die Pharisäer ja recht gehabt. Am Sabbat darfst du keine Arbeit entrichten. Und dann sehen sie plötzlich die Jünger von Jesus, dass sie sich da Ehren snacken, zum Snack, also abpflücken, weil die so einen Hunger haben. Oder dann ist da Jesus am Heilen von jemandem, der krank ist, dem die quasi die Hand gerade abfault und Jesus heilt ihn. Und dann sagen die Pharisäer, Moment mal, aber da steht doch da. Also so sagen sie es nicht, das sind meine Worte. Du darfst keine Arbeit verrichten. Und Jesus sagt, sag mal, habt ihr es noch gecheckt? Es geht doch beim Sabbattag um einen Ruhetag, der für den Menschen gemacht wird. Er sagt sogar für den Sohn des Menschen. Es ist erlaubt, Gutes zu tun und Leben zu retten. Das sagt er in seiner, also er macht eigentlich eine Suggestivfrage, aber das ist daraus erkennbar. Also es geht doch bei dem Sabbat nicht darum, dass wenn jetzt jemand abstürzt und ich sage, das Seil dir jetzt runterzuwerfen, das wäre mir zu viel Arbeit. Das darf ich nicht am Ruhetag. Also, aber das steht doch da, das kann man immer sagen, ja. Aber darum geht es doch nicht, liebe Leute. Es geht doch bei dem Sabbatgebot um ein Prinzip, das dahinter steckt. Und jetzt gehen wir auf das nächste Beispiel. Das war das Thema Gewalt. In den 10 Geboten steht, du sollst nicht morden. Naja, und was die Leute damals denn gemacht haben? Gesagt, da steht ja nur, da steht doch gar nicht, dass man niemanden fluchen und beschimpfen soll. Es steht doch nur, dass man nicht morden soll. Aber da steht ja nicht, dass ich nicht fluchen soll. Und Jesus sagt, hört mal zu, Leute. Also die 10 Gebote, das sind die Oberprinzipien. Wenn ihr euch die 10 Gebote mal genauer anschaut, dann ist jedes Gebot eigentlich ein Bereich. Gewalt, Sexualität, Autorität, zum Beispiel bei Eltern. Später im Neuen Testament wird deutlich, es geht nicht nur um Elternautorität, auch um Arbeitgeber. Also alles sind Prinzipien, die dahinter stecken, hinter den Geboten. Und ich dachte immer, die 10 Gebote sind so ein bisschen eine Neuinterpretation von Jesus, die Bergpredigt, wo Jesus das anspricht, das Thema, wäre eine neue Interpretation von den Gesetzen im Alten Testament. Das stimmt aber nicht. Was Jesus tut, ist eine richtig, richtig solide Auslegung von Gottes Wort. Also er legt das nur aus. Er interpretiert das nicht neu. Das habe ich immer gedacht, aber es ist immer nicht so. Die Bergpredigt, wo Jesus dann sagt, Leute, das könnt ihr nachlesen, Matthäus 6, 5, 6, 7, so diese 3 Kapitel. Und da sagt er im Prinzip, Leute, selbst wenn ihr euren Bruder schon Raka nennt, also wenn ihr ihn beschimpft, wenn ihr ihn auf Übelste beschimpft, wenn ihr ihn fertig macht, dann ist das schon Gewalt. Das ist schon Mord im Herzen. Also Jesus sagt im Prinzip, es geht um jede Form von Gewalt, physisch, aber auch verbal. Spannend, oder? Das ist das, was Jesus sagt. Es geht doch um ein Prinzip, nicht nur ums Morden. Das fängt schon viel früher an, wenn du denjenigen mobbst. Also Jesus legt aus und sagt, Leute, denkt doch bitte mehr an das Prinzip und fangt doch nicht an, euch an den Worten aufzuhängen, nur weil ihr es so wollt, wie ihr es wollt. Und dann gehen wir jetzt mal weiter auf Sexualität. Das ist jetzt was, was ich in unsere Zeit hole. Immer wieder diese Frage, aber Markus, da steht doch da gar nicht, dass man keine Pornos konsumieren darf und dass man keine Selbstbefriedigung machen kann. Es steht ja wirklich nicht so direkt in der Bibel. Es gibt keine direkte Bibelstelle, die das verbietet. Die Bibel ist kein Gesetzesbuch mit allen Paragraphen. Sondern wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir uns doch fragen, okay, was sagt Gott über Sexualität und nicht, das steht da nicht drin. Weil wenn wir das sagen, das steht doch gar nicht da drin, dann merken wir schon, wir gehen mit einer bewussten Haltung an die Bibel ran. Wir wollen nämlich, dass die Bibel uns das möglich macht, was wir eigentlich in unserem Egoismus wollen. So, und dann, wenn wir uns das genauer anschauen, sagt Jesus, wenn du schon eine Frau ansiehst, sie zu begehren, hast du Ehebruch mit ihr im Herzen begangen. Es geht um die Fantasie, die schon im Herzen beginnt, die schon diese eigentliche Ehe zu einem einzigen Partner immer belasten wird und schon auseinanderdriftet. Wenn du in der Ehe bist und du Pornos anschaust, als würde das sich nicht auf die Sexualität mit deinem Partner auswirken. Oder wenn du so eine lange Geschichte damit hinter dir hast, wirst du merken, das habt ihr in der Ehe irgendwann ordentlich zu bekämpfen, das Thema. Und da muss einiges an Reinheit und Disziplin wiederbekommen vom Heiligen Geist, weil das sonst ein ziemlich Thema ist, dass die Ehe belastet. Und deswegen sagt Gott, sagt Jesus, ich möchte euch davor beschützen. Fangt gar nicht erst mit dieser Sache im Herzen, in der Fantasie an. Auch wenn es noch kein direkter Ehebruch ist mit dem Partner, dass man jetzt so wirklich mit jemand anders schläft. Aber es fängt viel früher an. Es geht also in der Bibel um Prinzipien. Und wir könnten jetzt noch weitermachen mit der Geschlechtlichkeit. Aber da steht doch da im Alten Testament, Männerzeug komme nicht auf Frauen, also bitte alle Frauen rückgetragen. Gibt es ja einige Gemeinden, die das vertreten. Aber da steht doch da. Ne? Da will man also das Engere vertreten, irgendwie seine Kleiderordnung durchboxen. Und wenn man aber genauer dieses Gesetz sich anschaut und vor allem den Kontext anschaut, dann nehmen wir den ganzen Kontext auch überhaupt nicht wörtlich, sondern dann wird nur das hier wörtlich genommen. Könnt ihr mal in 3. Mose, glaube ich, schauen, 3. Mose 20 oder so. Und dann merken wir, nee, Gott möchte wieder ein Prinzip dahinter. Er möchte, dass wir unsere Geschlechterrolle annehmen. Kein Transvestismus, sondern unsere Geschlechteridentität hat er uns geschenkt. Wir sind anders als Menschen. Und wir merken also, Gott ist das Prinzip dahinter wichtig. Und jetzt könnten wir noch eingehen auf die Themen Partner, aber da steht doch da, dass man keinen nicht-christlichen Partner, da steht doch da nicht, Markus, dass man keinen nicht-christlichen Partner haben darf. Und jetzt löse ich das mal nicht auf. Ja, also vielleicht mal einfach selber gucken, was könnte jetzt das Prinzip sein, das ich in der Bibel ehrlich entdecken möchte. Also wir merken, wir sollten die Prinzipien entdecken. Wer der Bibel treu sein will, wer dem Wort Gottes treu sein will, der folgt den göttlichen Prinzipien, nicht den Worten. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht um den Sinn, um das Prinzip. Und heute möchte ich euch jetzt versuchen, eine Anleitung zu geben. Wie können wir jetzt diesen Prinzipien Gottes treu sein? Und aber auch da verstehen, wo sich die kulturelle Anwendung vielleicht unterscheidet. Wie wir das jetzt zum Beispiel bei dem Zurückbringen-Gebot zum Beispiel gelesen haben, ja. Und ich schlage ein paar Auslegungsprinzipien vor, das müssen nicht deine Auslegungsprinzipien sein, die mir aber sehr stark helfen und objektiv irgendwie an alle möglichen Fragen und auch schwierige Themen in der Bibel ranzugehen. Und wenn ihr das selber mal probieren wollt und das in eurem Hauskreis machen wollt, dann habe ich da die auch als Handout ausgelegt an dem Ausgangsstand dort. Diese fünf Prinzipien schlage ich vor, um wirklich den Bibeltext und auch der Bedeutung des Prinzips in der Bibel, was dahinter steckt, treu zu sein. Erstens, biblische Texte müssen entsprechend ihrer Textgattung und ihrem Textkontext interpretiert werden. Das bedeutet, eine Gattung eines Textes, ich habe es eben schon erwähnt, wenn es ein Bild ist, ein Gedicht ist, also ein Rachepsalm, nimmt hoffentlich nicht jeder von uns wörtlich, oder eben das, was Jesus gesagt hat, reißt sein Auge aus, das ist eine Übertreibung. Also wir müssen ein bisschen verstehen, was das für Textgattungen sind, also was für Art und Weisen dort, was für ein Buch uns dort, was wir da lesen. Zweitens, Gottes Wort gibt uns die fortschreitende Offenbarung vor. Also da gibt es seinerseits Veränderungen, die ganz deutlich werden. Also es gibt den alten Bund, vielleicht hast du das schon vor mal gehört, und es gibt den neuen Bund im Neuen Testament und da wird einiges anders. Und das gibt uns schon vieles vor. Und wenn du die ersten beiden Sachen schon beachtest, kannst du fast alles relativ gut verstehen, was so im Alten Testament steht, was so in den Psalmen steht und so weiter und so fort, in den Prophetenbüchern, dass man einfach sieht, okay, was ist das, was Jesus nachher daraus macht und dazu sagt, ja, dann haben wir da schon eine gute Orientierung. Jetzt gibt es aber trotzdem eben noch einige ganz schwierige Stellen. Und da empfehle ich ganz stark dieses dritte Kriterium. Die Bibel legt sich selbst aus. Ich habe das eben ja schon mal an einem Beispiel deutlich gemacht, aber es gibt viele Bibelstellen, da ist es so nötig, dass wir nicht nur die einzelne Bibelstelle rausgreifen, sondern wir müssen sie im ganzen Kontext miteinander betrachten. Wir müssen zumindest das Kapitel lesen und eigentlich auch irgendwelche Querverweise, um nicht einseitige Lehren zu entwickeln, die letztendlich überhaupt nicht dem entsprechen, was Gott eigentlich wollte. Und jetzt kommen diese spannenden 4 und 5 Kriterien, die wir gleich noch besonders angucken werden. Und zwar habe ich ja schon versucht, deutlich zu machen, die Bibel hat Prinzipien, die sich komplett durch die Bibel durchziehen. Also auch der Sabbat ist ein Prinzip, das ist der Ruhetag. Und das Prinzip selber, das müssen wir weiterhin halten. Es ist nicht irgendwie weg oder so. Es ist jetzt nicht unrelevant, was im Alten Testament steht oder so. Das ist Quatsch. Sondern wir müssen das weiterhin, was sich durchzieht über die ganze Bibel, von der Schöpfung her, was heilsbezogen ist, das zieht sich auch in unsere Zeit durch. Und da dürfen wir nicht immer so uns vom Mainstream irgendwie so beeinflussen sagen. Also wenn der Mainstream sagt, ja, Leute, das mit der Ehe, das ist nicht mehr so wichtig. Wer hat denn dann Autorität? Die Gesellschaft oder das Wort Gottes? In unserem Leben. Und ich weiß, wie schwer das ist, wenn man dann mal vor Leuten steht und das verteidigen muss, dass man für die Ehe zwischen Mann und Frau steht, weil das in der Bibel steht, nicht weil das meine eigene Meinung ist, weil sich das komplett von Anfang bis Ende durch die Bibel zieht. Na, da kann man nicht sagen, aber da steht doch nur, also das so genau, natürlich, das steht da drin, wenn wir das komplett die ganze Bibel her durchgucken, dann ist es ein Prinzip, das zeitlos ist. Und es gibt jetzt aber auch Aussagen, die sind sehr kulturbezogen. Da sind kulturelle Hinweiswörter drin. Und da wird man merken, ja, die Umsetzung, die ist nur in der Kultur sinnvoll und entspricht dem Prinzip dahinter, nur in dieser Kultur und muss eventuell deswegen in unserer Kultur auch anders gelebt werden. Und dazu werden wir jetzt alle diese Themen behandeln. Nein, war ein Witz. Bruderkuss, Fußwaschung, Hände auflegen, Witwenregister mit Ölsalben, Hände auflegen, Lehrverbot, Kopfbedeckung, Sabbat, Homosexualität, Schweigegebot, Taufe, Abendmahl, Leitungsverbot. Machen wir jetzt alles. Wie lange habt ihr Zeit? Nee, natürlich nicht. Und ich möchte auch, wenn wir das gleich jetzt an 1, 2 Beispielen durchgeben, werde ich nicht die Lösung sagen, die ich jetzt für mich gefunden habe, sondern möchte einfach nur die Prinzipien mit uns gemeinsam durchgehen. Und das geht mir gar nicht darum, dass ich jetzt sage, so müssen wir das sehen. Überhaupt nicht. Sondern einfach darum, versuchen, diese mit solchen ernsthaften Kriterien auch an schwierige Bibelstellen ranzugehen. Und das tun wir jetzt mal. Auf die Plätze, fertig, los. Müssen wir uns küssen? In Corona-Zeiten auch wieder so eine Diskussion. 2. Korinther 13, Vers 12. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Ist nicht die einzige Bibelstelle, ja? Also an einigen Bibelstellen ist das eine eindeutige Aufforderung. Und jetzt legen wir einfach mal diese verschiedenen Kriterien daran. Also die Gattung ist, was wäre das für ein Text? Da, wo das drinsteht, das sind immer Lehrbriefe. Also es sind Briefe an Gemeinden. Und das ist für uns, die Briefe an Gemeinden sind für uns absolut relevant. Und sind absolut bedeutend für uns. Wir sind Gemeinde, wir sind Leib Christi, das ist für uns maßgeblich, was da drin steht. So, das ist ganz klar. Noch ein Beispiel. Ist es den Frauen verboten, die Haare zu flechten? Ich gucke jetzt gar nicht. Also ihr könnt sie noch schnell die Haarflechten rausmachen. War ein Witz. Okay, 1. Timotheus 2, Vers 9. Ebenso auch, dass die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Zum Glück weiß ich überhaupt nicht, wie viel eure Kleidung kostet. Und jetzt gucken wir uns aber, ich mache das jetzt ein bisschen lächerlich, aber eigentlich, wenn wir jetzt ernst, wir wollen da ernst rangehen, das ist ein Lehrtext. Also der 1. Timotheus, der ist absolut maßgeblich für uns, das ist Gottes Wort. Und die Heilsgeschichte, das zweite Kriterium, also fortschreitende Offenbarung, ist hier auch ganz einfach anzuwenden. Das steht im Neuen Testament, das ist an Gemeinde geschrieben, das ist für uns bindend. Punkt. So. Und jetzt wird's ganz spannend, ja. Jetzt, ich habe bewusst diese beiden Beispiele gebracht, weil da irgendwie im Kopf von uns allen eine ähnliche Lösung rauskommt und das nicht so heikel ist. Aber jetzt gehen wir an die nächsten Prinzipien ran. Schriftabgleich und Kontext. Das ist jetzt spannend. Im Kontext ist dieser heilige Kuss ist immer in der Abschluss- oder Begrüßungs- oder Gruß Formel, diese Verbundenheit, die das ausdrückt. Also es geht immer, grüßt die Geschwister so und so, steht relativ am Ende, eigentlich fast immer, und heißt eigentlich so, ey, grüßt die Leute mit einer starken Verbundenheit. Also wenn du in der Kultur damals, wo Paulus und Co. gelebt haben, eine familiäre Verbundenheit ausgedrückt hast, hast du nicht gesagt, ey, moin, grüß dich, oder jetzt ja so oder so, sondern man hat sich einen kleinen Bussi gegeben. Das war normal. Also das war einfach so eine familiäre Verbundenheit. Und Paulus sagt im Prinzip, das soll unter uns Christen auch so familiär sein. Das ist unsere familiäre Verbundenheit. Das ist also der Grußkontext. Und jetzt, wenn wir hier die Frauen uns anschauen, ob die sich Haare flechten dürfen, dann merken wir, wir müssen ganz unbedingt die ganze Bibel lesen. Nicht nur diese Bibelstelle. Und dann rumgehen und sagen, du, sondern, das sollten wir sowieso nicht tun, aber die ganze Bibel malt uns ein kompletteres Bild. Und wenn wir uns zum Beispiel Esther angucken, aber auch die anderen Bibelstellen, ihr könnt die gerne nachschlagen, da merken wir eindeutig, die Bibel ist überhaupt nicht gegen äußerliche Schönheit. Kein Stück. Auch nicht, dass Frauen sich nicht in ihrer Schönheit auffallen dürfen, schmücken dürfen. Das stimmt nicht. Also müssen wir uns genau angucken, was ist denn der Kontext von dem, was Paulus da an Timotheus schreibt. Und wenn wir uns jetzt den Kontext anschauen, das müsst ihr mal tun, das ist total wichtig, das machen wir immer in unserem Hauskreis, weil sonst verstehen wir die Bibel eben nicht richtig, wenn wir den Kontext nicht anschauen. Es geht darum, dass da Frauen waren, die sind so durch ihre Oberflächlichkeit aufgefallen und die haben sich so unangemessen, so unsittsam verhalten und angezogen, dass das so ablenkend und anstößig war. Also das wäre jetzt wie, wenn eine Frau reinkommen würde und würde dann jetzt hier in Bikini oder was auch immer sitzen und übelst überschminkt und was weiß ich. Da würde jeder sagen, oh, das ist jetzt irgendwie nicht sittsam. Und das sind diese kulturellen Hinweiswörter, Sittsamkeit, Schamhaftigkeit, die beziehen sich auf die Wirkung in der Kultur und sagen, Moment mal, also Schönheit ist gut, aber Oberflächlichkeit nicht. Also Schönheit ist toll und das musst du nicht unterdrücken oder so als Frau. Das ist was Gott dir geschenkt hat. Das heißt aber nicht, dass du in Oberflächlichkeit und in Präsentationsmodus gehen musst und das in übelster Weise zeigen musst. Also das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Also gesamtbiblisches Prinzip ist, auch wenn wir jetzt den Bruderkuss anschauen oder den heiligen Kuss, das steht gar nicht komplett in der ganzen Bibel oder sowas. Also das ist kein gesamtbiblisches Prinzip, dass wir das jetzt immer machen sollten, von Anfang an, Schöpfung bis Ende oder so. Und ebenso ist es bei dem Haare flechten oder sich schick machen. Also das sind jetzt zwei Beispiele. Und wenn ihr die Beispiele, dürfen Männer mit Käppi beten oder müssen wir heute noch den Sabbat halten oder sollen wir uns die Füße waschen? Wenn die euch auch interessieren, dann müsst ihr das selber machen. Also ich sage euch jetzt nicht die Lösung, bitte kommt aber trotzdem nicht auf mich zu und küsst mich dann jetzt nachher, weil das geht auch nicht wegen Corona. Also ich habe euch zwei Beispiele gegeben, die vielleicht für uns so ganz eindeutig sind, aber wir sind manchmal nicht ehrlich. Wir legen das eine total wörtlich aus und das hier legen wir ganz schnell weg. Und wir, mit diesen Kriterien, glaube ich, können wir ehrlich und sinnvoll überlegen, was ist heute für uns, nicht was ist heute für uns noch Gottes Wort, das meine ich nicht. Alles ist Gottes Wort. Alles ist eingegeben, alles ist nützlich zur Überführung, alles ist uns gegeben, alles. Aber nicht alles muss in der gleichen Anwendung heute umgesetzt werden, weil die Bibel sich eben selbst auslegt. Ich komme zum Fazit. Ich möchte euch ein paar Dinge, die mir wichtig sind und die ich gar nicht alle in der Gänze jetzt betrachten konnte, sagen. Manche Fragen erfordern Mühe und Tiefgang in der Bibel, aber das mutet uns Gott zu. Exegetische Ergebnisse, das heißt, mein Ergebnis, meine Auslegung, sind subjektiv. Also das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich so verstanden. Wenn wir das mit Gebet tun, wir haben den Heiligen Geist, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du ihm nachfolgen willst, wenn du da ernst rangehst und sagst, Herr, zeige mir durch deinen Geist, was das bedeutet, dann kann es trotzdem sein, dass der Geist uns erstmal stückweise erkennen lässt, wie die Bibel das auch sagt und dass wir zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das heißt, wir kommen sehr wahrscheinlich zu unterschiedlichen Ergebnissen. Auch ich habe schon ganz viele Prozesse durch irgendwie bei der Auslegung und du wahrscheinlich auch. Aber das Problem ist nicht, dass wir dann Das Problem ist an sich nicht die Exegese, also dass wir auslegen, sondern das müssen wir. Wir müssen es nur immer wieder in der Ehrfurcht zu Gott und in der Ehrfurcht vor der Schrift tun. Und ganz wichtig ist vielleicht dieses dritte Prinzip, wenn du jetzt auch so ein bisschen verwirrt bist, denkst, boah, da komme ich gar nicht mit, ja. Nicht alles in der Schrift ist unmittelbar klar, aber die Schrift ist klar genug, um Gott wohlgefällig zu leben. Nicht alles in der Bibel ist einfach zu verstehen, aber alles Wichtige ist einfach zu verstehen. Und das finde ich so wichtig und so großartig an der Bibel. Gottes Wort ist die absolute Autorität, aber es geht nicht um ein kopfloses Befolgen des Wortlautes. Im Zweifel kann man sich dennoch demütig an den Wortlaut halten, aber ohne Stolz und ohne Aushöhlung des Sinnes. Und ein letztes Prinzip, das ist eigentlich das Wichtige für uns an dieser Predigtserie. Lies die Bibel selbst. Versuch mal so deine Prägungsbrille ein Stück abzulegen, zu sagen, Herr, ich möchte dein Wort wirklich verstehen. Was sagt es gerade für meine Situation, mein Leben? Was möchtest du in meinem Leben hinterfragen? Und dann kann Gottes Wort auch wirksam werden, wie Jochen es die letzten Predigt gesagt wird, und wirklich reinschneiden in unser Leben, wenn wir ehrlich uns vom Gottes Wort hinterfragen lassen. Und trotzdem werden wir zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Und zum Schluss möchte ich einfach nochmal einen Appell oder einen Wunsch, einen Punkt sagen, der mir ganz wichtig ist. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger Christ und ich erlebe leider in den letzten 15 Jahren, was weiß ich ungefähr, dass so viele Christen sich streiten an unterschiedlicher Auslegung. Also an unterschiedlichen Ergebnissen der Auslegung, in kleinen Nebensächlichkeitsfragen. Es geht ganz häufig nicht um unseren Kern des Glaubens. Das Evangelium steht für uns alle fest. Das ist simpel zu verstehen, also einfach zu verstehen. Es ist klar anzunehmen. Es ist deutlich unsere Grundlage. Aber dann kommt man, wenn man immer intensiver in die Bibel reingeht, manchmal an Leute, die sagen, ich will ganz ehrlich alles wörtlich nehmen oder so. Und dann kommt man zu Auslegungen, wo man sagt, ich habe jetzt recht, und der andere nicht, und dann kappelt man sich an diesen Nebensächlichkeiten und die Hauptsächlichkeiten werden dadurch runterfallen. Das habe ich immer wieder erlebt. Dann kommt es manchmal zu Trennungen unter Christen wegen irgendwelcher YouTube-Prediger. Ich bin der so und so, ich habe mir den und den angehört und ich habe mir den und den angehört und der hat recht in allem, was er sagt oder der hat recht in allem, was er sagt. Und ich denke mir, wollen wir nicht ehrlich mal in die Bibel gehen und gemeinsam miteinander reden, bevor wir uns verurteilen? Die Korinther hatten das gleiche Problem. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 3 und sagt, ihr sollt doch nicht sagen, wenn ich bin des Paulus und ich bin des Apollos. So haben die Korinther das gesagt. Ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich bin des Kephas. Das ist Petrus. Und Paulus sagt, darum geht's nicht, dass wir uns jetzt zu irgendwelchen Leuten halten und uns dann zerstreiten. Paulus sagt, jeder tut seinen Teil dazu bei und wir haben ein gemeinsames Ziel, das Wachstum, das Pflanzen. Und das ist unser Auftrag. Wir sollen unseren Auftrag erledigen und uns nicht an Kleinigkeiten zerkappeln. Und das ist eben das, was ich häufig befürchte oder was ich heute so sehe. Wenn sich eine Gemeinde um die Nebensächlichkeiten streitet, verliert sie die Hauptsache, nämlich ihren Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Und deswegen ist es mir so wichtig, wir können konstruktiv ringen. Und ich lade euch dazu ein, geht in den Hauskreis, macht es, lasst mal eure Fragen wirklich raus. Wir scheuen uns nicht davor, sowas zu besprechen und darum zu ringen und Gott zu bitten, dass er uns da die richtige Erkenntnis gibt. Aber lasst uns nicht gegeneinander aufbringen. Und ich möchte dazu einen letzten Vers vorlesen, der für mich so irgendwie diese Gesinnung, wenn wir über diese schwierigen Fragen in der Bibel nachdenken, dann brauchen wir eine Gesinnung, nämlich die Gesinnung von Jesus selbst. Und die wird uns in Philipper dargestellt. In Philipper 1 fängt es schon an und hier in Philipper 2 gibt Paulus dann so ein bisschen dieses Fazit und sagt zu den Christen, wie sie sich miteinander verhalten sollen. Nun dann macht meine Freude vollkommen, Philipper 2 Vers 2, und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet alle mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das soll meine Gesinnung sein, wie wir miteinander diskutieren, wie wir miteinander über Bibelstellen reden. Und ich komme zum Schluss und ich wünsche mir, dass wir das so sagen können, wie es Mark Twain gesagt hat. Ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Das ist ehrlich. Also er sagt, ich verstehe die Bibel in den wichtigen Stellen, in den Stellen, die mein Leben sowas von durchbohren und hinterfragen, da verstehe ich sie sehr gut. Aber da muss ich sie auch ernst nehmen wollen. Wenn wir die Bibel auslegen, dann ist es Gottes Wort und sie wird nur die Kraft entfalten, wenn wir es zulassen, dass Gottes Wort in unser Leben spricht und wir nicht sagen, ja, das nehme ich und das nehme ich nicht. Sondern wenn wir Gottes Wort zur Autorität machen und nicht uns zur Autorität machen. Bibeltreu bedeutet eine Haltung, nämlich die demütige Haltung, dass Gott in seinem ganzen Wort durch Prinzipien zu uns spricht. Ich möchte beten, ihr könnt dazu aufstehen und dann wollen wir noch gemeinsam zwei Lieder singen. Herr Jesus, du bist das menschgewordene Wort. Du hast uns gezeigt, wie wir leben können. Wir haben ein Beispiel in dir, wie es geht, den göttlichen Prinzipien, die du uns gibst, zu folgen. Und wir wollen einfach uns reflektieren lassen von dir. Wir wollen ehrlich sein. Wir wollen an dein Wort richtig rangehen. Wir bitten dich, dass du uns Einheit bewahrst, Liebe untereinander. Wie wir vorhin gehört haben im Gebet, das ist auch das, was uns auszeichnen soll. Und ich bitte auch für jeden, der hier ist und der irgendwie abgeschreckt ist von der Bibel, der schon irgendwie was gelesen hat und gesagt hat, boah, die Bibel ist ja ganz schlimm oder das und das verstehe ich eh nicht. Ich bete einfach, dass wir uns davon nicht abschrecken lassen, sondern dass wir entdecken, wie großartig und wie genial diese Prinzipien, die du uns gibst, in unser Leben sprechen. Und dass wir dich zum Herrn unseres Lebens machen, das wünsche ich mir für jeden hier, auch für jeden, der online jetzt zugeschaut hat. Ich bete einfach, dass du ja, uns dein Wort als Spiegel vorhältst und dass wir uns reflektieren lassen von dir und verändern lassen durch deinen Geist. Amen.